Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Es war ein Sieg, der sich erstmal nicht angekündigt, sich dafür aber umso schöner angefühlt hat. Werder gewinnt zu Hause gegen Bochum mit 1:0, mit Glanz und Gloria. Allerdings haben die Jungs von Ole Werner diesen Sieg nicht eingefahren. Zumindest nicht in den ersten 60 Minuten. Die letzte halbe Stunde war dafür umso spannungsreicher und auch deutlich erfolgreicher. Warum die Grün-Weißen den Hebel umlegen konnten und woran es lag, dass sie 3 Punkte ins Osterkörbchen gehen und Werder sich damit auf Tabellenplatz 7 katapultiert hat, darüber schnacken wir. Ihr habt gesendet an die 0160 98213 dreimal die 8 und die 4. Dafür schon jetzt danke. Nehmen wir alles mit rein, genauso wie meinen Deichstuben-Kollegen Bjarne Vogt, der gestern inhaltsreich für uns in und um das Weserstadion abgeliefert hat. Bjarne, erstmal frohe Ostern. Schon ein Ei gefunden heute oder reichen dir die 3 Punkte von gestern?
Ja, frohe Ostern, Alex, grüße dich. Tatsächlich heute noch nicht auf Eiersuche gewesen. Ich weiß, vielleicht kommt das noch. Allerdings hast du es richtig schon angekündigt. Die 3 Punkte gestern dürften nicht nur für mich, sondern für viele da draußen schon mehr Geschenk genug gewesen sein.
Ja. Ja, ich verzichte da auch gerne auf Schokolade, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der Hase das so regelt, völlig in Ordnung.
Ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn noch heute Schokolade kommen sollte. Also falls da irgendwie meine Eltern draußen zuhören, ist es nicht schlimm, wenn noch was passiert. Aber wie gesagt, die 3 Punkte waren fürs Erste mehr als genug.
Aber bist du so ein Typ Eierausbläser oder eher der anmalt?
Wenn dann eher anmalt, glaube ich. Also das dürfte, also mehr Qualität besitze ich da, glaube ich, nicht. Also es wären auch nicht so farbenfroh. Es wäre, glaube ich, eine Einheitsfarbe, aber das kriege ich noch hin.
Okay, Eiertanz war es gestern ja auch so ein bisschen, könnte man sagen. Ne? Also was für ein Spiel. Ja. Am Anfang, ganz ehrlich, fand ich, waren da wieder diese Werder-Momente, die wir aus Partien kennen, die nicht so gut laufen und die wir so Anfang des Jahres hatten. Da hat so ein bisschen an Timing, Geschwindigkeit, Passgenauigkeit gefehlt. Oder wie Björn aus dem Pott schreibt, der das Spiel am Strand in Holland gesehen hat, ich zitiere, und das, was ich gesehen habe, hat mich nicht gerade begeistert. Werder musste den Bällen regelrecht hinterherlaufen und hat Bochum komplett das Spiel überlassen. Viel zu viele Ballverluste und viel zu wenig Torchancen. Der große Unterschied zu unseren früheren Spielen gegen Gegner aus dem unteren Teil der Tabelle. Ja, Bjarne, das kann man so unterschreiben. Die Frage ist, wie ist Werder ins Spiel reingegangen? Also, dass die Mannschaft immer so einen Schritt hinter dem Geschehen war, den Eindruck hatte ich auch tatsächlich in den, also insbesondere in der ersten Halbzeit.
Ja, Bochum war die bessere Mannschaft in den ersten 45 Minuten. Also da hat auch später keiner einen Hehl draus gemacht. Es waren allesamt, Marco Friedl hat es gesagt, das war heute kein gutes Spiel von uns. Ne? Also Ole Werner wollte das nicht so ganz unterstreichen. Der hat schon gesagt, wir haben uns gesteigert, besonders in der zweiten Halbzeit, sprechen wir später auch drüber. Aber in den ersten 45 Minuten konnte keiner zufrieden sein. Also dass es ein bisschen hektisch wird gegen Bochum, dass es halt ganz viel um zweite Bälle geht, viele lange Bälle, damit war zu rechnen. Aber du hast es eben schon richtig angedeutet, es war im Stadion eigentlich schon wieder so eine Stimmung so ein bisschen so nach dem Motto, ey, jetzt ist das einmal so die Vorzeichen wieder, dass es gegen den Gegner von unten geht und dass es wieder ein anderes Spiel wird als die letzten Wochen und plötzlich stimmt sofort wieder das mit der Leistung nicht. Also man hatte nicht das Gefühl, dass Werder nicht wollte oder dass sie nichts gemacht hätten, aber es war schon so, dass man viel hinterhergelaufen ist. Man hat allerdings fairerweise auch ganz wenig zugelassen. Das muss man halt auch irgendwo betonen. Bochum war besser, hatte viel Ballbesitz. Die wirklichen Torchancen hatten sie allerdings nicht.
Aber Bochum hatte irgendwie sowas wie gefühlt eine Überzahl. Also was war da los? Warum haben die am Anfang so hoch gestanden? Warum konnten die so pressen? Warum hat Werder das überhaupt zugelassen? Du hast gerade gesagt, ja klar, sie konnten das schon verteidigen. Bin ich total bei dir. Dennoch hast du dich ja die ganze Zeit gefragt, unterbindet das doch? Und warum ist das nicht geschehen?
Werder hat es wirklich nicht geschafft, auf dieses Spiel dieser zweiten Bälle zu reagieren. Also besonders im Mittelfeld, wo ja eigentlich so jemand wie Jens Day dafür prädestiniert ist, auch Romano Schmid, halt so einen Ball aufzusammeln, wenn so ein langer Ball ist, Amos Pieper, weiß ich was, gewinnt das Kofferduell und dann stehen die dort. Werder war aber, man merkt das in der Aufteilung, ein paar Leute wollten vorne pressen, wollten vorne angreifen, dann kam aber der lange Ball. Vorne hat das Philipp Hofmann bei Bochum, fand ich, sehr, sehr gut gemacht, super viele Bälle abgelegt, behauptet, und dann war Sennelin irgendwie alleine auf weiter Flur, musste da einen riesen Raum abarbeiten, abgrasen, was ihm teilweise halt nicht gelungen ist. So, und da war Bochum viel griffiger, viel spritziger und viel cleverer in den vielen Aktionen. Und es war halt wirklich nur der wahrscheinlich fehlenden individuellen Qualität bei Bochum teilweise geschuldet. Plus halt, das ist in der letzten Reihe, Werder mit Niklas Stark, fand ich zum Beispiel, trotzdem gut verteidigt hat, dass da nicht mehr passiert ist. Aber besonders, dass man merkte so ein bisschen in der Mannschaft, es gab Leute, die wollten vorne früh angreifen und es hat aber gar nicht zu dem Spiel in dem Moment gepasst, sondern vielmehr hätte man eigentlich fast noch defensiver stehen müssen, um halt ja auf dieses Spiel dieser langen Bälle zu reagieren. Und das hat zumindest in der ersten Halbzeit überhaupt nicht geklappt. Später im Spiel dann dafür besser.
Also Bochum hat sich auch richtig gut auf Werder eingestellt. Ne? Du hast gerade gesagt, adäquater Matchplan. Und man muss ja auch sagen, zwar kommt Bochum aus dem Keller und aus der unteren Tabellenregion, aber für die geht es halt richtig um was. Und natürlich bringen die dann alles aufs Feld, sehr leidenschaftlich.
Ja, hundertprozentig. Also das ist der Kampf um den Klassenerhalt. Das ist eine Realität, eine Existenzkampf eigentlich in dem Sinne. Die haben es auch die letzten Wochen, das ist natürlich immer so trügerisch, die kommen hier an, haben viermal in Folge verloren. Werder hat dreimal in Folge gewonnen. Natürlich mit dem nackten Blick auf die Zahlen war klar, Werder ist der klare Favorit. Aber Bochum hat es die letzten Wochen in vielen Spielen nicht schlecht gemacht. Nochmal, die haben beim FC Bayern München 3-2 gewonnen vor ein paar Wochen. Also das darf man immer nicht verkennen. Das ist keine Mannschaft, die keinen Fußball spielen kann. So, und das hat man gestern gesehen. Die hatten ein paar echt gute Jungs dabei. Die waren meiner Meinung nach überraschend selbstbewusst für die Lage, in der sie sind. Mhm. Haben sie echt selbstbewussten Auftritt hingelegt. Das fehlte mir. Das war so das Einzige, was mir bei Werder gefehlt hat. Man kann mal eine schlechte Halbzeit spielen. Man kann auch mal, der Gegner kann eine gute Halbzeit spielen. Es kann alles passieren. Aber ich war mir so den ersten 45, 60 Minuten, dachte ich mir, ey Leute, ihr habt die letzten 3 Wochen in Folge so super Auftritte hingelegt, habt alle Spiele gewonnen. So, da fehlte mir so ein bisschen diese Selbstüberzeugung, dieses Selbstbewusstsein. So, hey, wir sind doch hier die Mannschaft, die eigentlich gerade richtig gut drauf ist. Das kam dann aber irgendwann, wie gesagt, mit Laufe der zweiten Halbzeit.
Genau, also du musst es ja dann eben auch schaffen, die Partie zu drehen und genau diese Haltung anzunehmen, und das ist gelungen. Reden wir gleich nochmal ein bisschen weiter drüber. Jetzt würde ich nämlich gerne erstmal noch unseren Taktikexperten mit dazu holen, unseren Deichstubenfreund Tobi Escher. Hören wir mal, was er dazu sagt. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Werder Bremen hat den Gegner müde gespielt. Auf diese einfache Formel lässt sich der Bremer 1-0-Sieg gegen den VfL Bochum zusammenfassen. Bis zur 60. Minute hatte der VfL Bochum ein optisches Übergewicht. Das lag hauptsächlich daran, dass sie ein sehr aggressives Pressing gespielt haben, das heißt Werder im Mann gegen Mann angelaufen sind. Werder hingegen hat die Bochumer nicht ganz so früh gestört. Bei Bochum haben sie immer wieder Spieler fallen lassen, sodass sie in der ersten Linie eine Überzahl hatte. Da ist Werder nicht gegen vorgegangen. Dann hat Bochum den Ball lang geschlagen. Werder hat diese Bälle gut klären können, aber der zweite Ball war häufig bei Bochum. So war die ersten 60 Minuten war häufig die Abfolge langer Ball Bochum, zweiter Ball Bochum, wieder Ballbesitzphase Bochum, und wenn sie den Ball verloren haben, haben sie ihn schnell wieder erobert. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Bochum in dieser Phase gar keine großen Torchancen hat. Das war einfach nur so, dass sie dieses optische Übergewicht hatten. Werder so ein bisschen auf Konter gelauert ist, geguckt hat, dass sie Berg auf halbrechts ins Spiel bekommen. Aber was gefährlich ist, ist gar nicht passiert. Und dann nach 60 Minuten haben wir auch gemerkt, dieses sehr intensive Spiel, das die Bochumer da umgesetzt haben, das hat sehr viele Kräfte gekostet. Und dann kam Werder immer stärker ins Spiel. Es lag zum einen daran, dass sie mit den Wechseln so ein bisschen besser wurden, dass auch dann ein Gröll dafür gesorgt hat, dass sie ein paar mehr Bälle halten. Ginma ist durchgestartet. Felix Agu ist auf links weit vorgeschoben und hat dafür gesorgt, dass die Räume hinter der Abwehr besser bespielt wurden. Aber vor allen Dingen der Gegner hat die Intensität nicht halten können. Werder hat dann sehr viel mehr Konter, sehr viel mehr zweite Bälle auch gewonnen und am Ende auch dies verdient, diesen Sieg erkämpft, weil sie eben den Gegner nach und nach müde gespielt haben, weil auch diese optische Dominanz, wenn sie nicht in Torchancen gemünzt wird, manchmal so ein bisschen trügerisch ist. Wenn man dann denkt, dass eine Mannschaft besser ist, als sie eigentlich ist. In Wahrheit hatte Werder in diesem Spiel relativ wenig Probleme, kaum Chancen zugelassen. Vielleicht vor dem Tor ein bisschen, hätten sie noch ein bisschen genauer sein können. Aber insgesamt ein gutes Spiel von Werder in der aktuellen Situation. Und damit sind sie weiter auf Kurs Europa.
Ja, also den Gegner müde spielen. Und was ich besonders mag, ist das optische Übergewicht. Lieben Dank, Tobi, dass du uns das so seziert hast. Also wir haben gehört, das kann eine gute Strategie sein, ne, dass man einfach darauf wartet, dass der Gegner nicht mehr kann. Ich habe gestern ganz häufig immer wieder die 60. Minute gehört. Was war da denn eigentlich der entscheidende Punkt? Was ist da passiert in diesem Zeitraum?
Ja, kurz davor gab es halt diesen ersten Abseitstreffer, ne, von Marvin Ducksch durch eine gute Aktion von Jens Day, wo er im Mittelfeld den Ball behauptet, alles Mögliche, was ja auch ein paar Minuten überprüft wurde. Also da wirkte es im Stadion eigentlich mehr nach einem 1-0 als später bei Mitchell Weiser. Also das war, dadurch, dass die Fahne auch nicht direkt hochgegangen ist, waren alle schon eingestellt, das ist jetzt der Führungstreffer. So, das dauerte dann kurz, bis sozusagen klar war, nee, da war doch ein paar Schritte im Abseits. Aber ich fand, direkt im Anschluss merkte man so einen kleinen Dreh. Also es war bei Bochum anzumerken, hey, Mist, so nach dem Motto, wir haben die ja eigentlich im Griff, aber mit einer individuellen Aktion können die hier trotzdem eigentlich den vermeintlichen Führungstreffer machen. Und ich glaube, das hat Werder tatsächlich Auftrieb gegeben, obwohl der Treffer nicht zählte, so auch dieses Gefühl zu haben, ey Leute, wenn wir uns hier so ein bisschen mehr im Mittelfeld, wenn wir mehr in die Zweikämpfe gehen, wenn wir den Weg noch mehr in die Tiefe suchen, dann ist hier doch heute was möglich. Mhm. So, und das war trotzdem, dass der Treffer nicht gezählt hat, für mich eine sehr entscheidende Szene, so eine kleine Initialzündung. Es dauerte dann noch kurz, bis wirklich die ganz großen Chancen kamen, aber so, wie gesagt, deshalb glaube ich, hat man so ein bisschen davon gesprochen, so ab grob der 60. Minute, dann auch mit den Auswechslungen, ne, die kurz danach passiert sind, das gehört halt auch dazu. Ich glaube, weiß ich, 65., 66. Minute, Dreifachwechsel, der hat halt das Spiel dann auch nochmal richtig doll belebt.
Absolut, den nehmen wir gleich nochmal unter die Lupe. Ich würde gerne noch einen kritischen Punkt mit reinnehmen, das ist ein Kommentar, der uns namenlos erreicht hat. Heute hat sich wieder mal gezeigt, wo wir uns noch verbessern müssen. Wenn wir das Spiel machen müssen, dann bekommen wir Probleme. Das hat man in Stuttgart nach der roten Karte auch schon gesehen. Also sprich, das ist so diese Funktion, ich bin im Lead und muss was kreieren. Siehst du das auch so?
Teilweise. Also ich verstehe den Punkt dahinter, dass es schon häufiger die Saison, wir erinnern uns an Heimspiele gegen Augsburg zum Beispiel, dass es so passiert ist, wo man vermeintlich eigentlich mehr Ballbesitz gehabt hätte und wo man sich damit schwer getan hat. Ich glaube aber gar nicht, dass das nur grob mit dem Ballbesitz zu tun hat, sondern gestern war es eher so, dass das Spiel lange Zeit sehr, sehr hektisch war. Und das kommt Werder einfach nicht zugute. Also wenn der Gegner total mannorientiert über den Platz verteidigt. Romano Schmitz hat danach gesagt, der hat gesagt, der Tim Oermann, der Innenverteidiger von VfL Bochum, der hat mich über den ganzen Platz verfolgt. Ne? Also ich konnte eigentlich hier überhaupt nichts machen heute die ganze Zeit. Und wenn das so ist, also der Gegner total mannorientiert spielt, sehr hektisch spielt, viele zweite Bälle, viele Foulspiele, auch wenn es jetzt nichts Grobes dabei war, dann ist es etwas, was Werder nicht liegt. Das mit dem Ballbesitz kann auch ein Punkt sein, war aber für mich gestern tatsächlich nicht der entscheidende.
Dann lassen wir mal auf zwei schauen, die gestern recht gut rausgenommen wurden tatsächlich, die aber auch nicht ihren besten Tag hatten, um sich freizulaufen. In den Spielen davor haben sie gut abgeliefert, wir haben sie gefeiert in den letzten Podcast-Folgen. Es handelt sich um Ducksch und Birky, überraschenderweise. Die hatten tatsächlich schon bessere Auftritte. In der 68. Spielminute mussten sie dann im Zuge dieses Dreierwechsels, den du gerade angesprochen hast, vom Feld. Werder 81 geht dazu Folgendes durch den Kopf. Grundsätzlich wirkte die Spielweise vor allem in der ersten Halbzeit irgendwie gehemmt, so als ob sie wüssten, dass man was zu verlieren hat. Die Reaktion der zweiten Hälfte war dann etwas besser, vor allem nach dem Dreierwechsel. Ich fände es zum nächsten Spiel gut, eine Veränderung in der ersten Elf vorzunehmen. Zum Beispiel Ginma und Grüll für Ducksch und Birky. Den Schwung, den die beiden reingebracht haben, war gut und gegen Pauli wird es ein vergleichbares Spiel wie heute. Das würde den Gegner vielleicht auch etwas überraschen und dazu könnte man mit Ducksch und Birk extrem gut nachlegen. Wäre das in deinen Augen eine gute Idee oder eher eine überzogene Reaktion? Also nur, weil die beiden jetzt gestern mal nicht on point waren.
Wir haben es tatsächlich gestern schon in der Halbzeit kurz diskutiert, untereinander auf der Pressetribüne, da auch so nach dem Motto, hey, nach der ersten Halbzeit eigentlich wäre ein Wechsel angemessen. Ne? Auf der anderen Seite muss man halt natürlich auch fairerweise sagen, diese Mannschaft, die da gestern auf dem Platz stand, war ja die zum vierten Mal in Folge die gleiche Startelf. Die hat es natürlich auch verdient gehabt, dass man denen so ein bisschen Kredit gibt. Ne? Mhm. Also die haben es dafür in den letzten Wochen einfach sehr, sehr gut gemacht und da dann mal eine schwächere Halbzeit. Also es war zumindest, fand ich, legitim von Ole Werner, denen in der Halbzeit zu sagen, so Jungs, ich gebe euch jetzt hier allen Nummer 20 Minuten die Chance, es besser zu machen. Ne, das finde ich den richtigen Punkt. Ich sehe es genauso, wie es geschrieben wurde, dass besonders Grüll und Ginma es richtig gut gemacht haben. Gestern haben für sehr viel Dampf gesorgt, haben super tiefe Läufe angeboten. Am Ende ja Ginma dann auch mit der Vorlage zum Tor und alles. Aber ich weiß nicht, ob es sofort dann trotzdem einen Wechsel bedarf. Man kann darüber sprechen, dass ein Ginma für einen Berg natürlich mal eine andere Option wäre. Es ist ja trotzdem zu ersichtlich auch für gestern wieder für mich gewesen, ein Oliver Birk in seiner physischen, also wie er physisch zusammengestellt ist, bringt immer ein ganz, ganz besonderes Element mit. Gestern war es nur nicht das Spiel, das ihm gut tut. Werder musste halt, hat in der ersten Halbzeit, wenn dann überhaupt, ganz viele Bälle hinten raus lang geschlagen, so, dass er den Ball vorne behaupten musste. Das ist er aber nicht. Er ist kein Niklas Füllkrug, der dann den nur den Ball 40 Meter auf den Kopf spielt und der saugt den mit der Brust runter und sagt, ja, alles klar, vorne rückt mal ganz entspannt nach, ich halte hier vorne ein bisschen den Ball fest. Das ist er einfach nicht. So, sondern er ist derjenige, der braucht den Ball in die Tiefe und dann sagt er, alles klar, ich laufe jetzt mal los und ich laufe hier halt allen Leuten dran vorbei. Der war gestern, ich glaube, der wieder mit 36 km/h der schnellste Spieler des Spieltags. Mhm. So, und das war gestern aber nicht sein Spiel. So, und das muss man, das darüber kann man diskutieren, wie es ja in dem einen Kommentar angeklungen ist. Wenn gegen Pauli man ein ähnliches Spiel erwartet, ja, dann wäre es vielleicht tatsächlich gar nicht so unclever, mal irgendwie jemand anderen vorne zu bringen und dann eher Burke die letzten 20 Minuten, wenn Werder dann irgendwie auf Konter geht. Aber dass es jetzt nur wegen einer schlechter Leistung man sofort irgendwie alles in Frage stellt, das wäre mir zu einfach. Wenn, dann würde es eher über die Spielweise gehen.
Erwarten wir denn ein ähnliches Spiel gegen Pauli? Und nochmal so der Punkt, der Gegner stellt sich auf Werder und dann eben auf Duxch und Burke ein, könnte ein Überraschungsmoment sein. Wie schwer wiegt das?
Tatsächlich ist Pauli schon eine Mannschaft, die defensiv meiner Meinung nach sogar noch besser steht als der VfL Bochum. Allerdings selber auch definitiv mehr Lust hat, eigentlich mitzuspielen. Also das klingt jetzt so komisch, Bochum hat es gestern 45 Minuten gut gemacht, aber normalerweise stehen die nicht dafür, jetzt so unvorstellbar viel Ballbesitz zu haben. Das ist bei Pauli ein bisschen anders. Dementsprechend glaube ich schon, dass es Werder da auch wieder Räume bekommen wird. Wie gesagt, es ist auch nochmal, die haben jetzt viermal in der gleichen Startformation gespielt. Es ist auch mal in Ordnung, dass da vielleicht vorne besonders ist ja wünschenswert. Wäre eigentlich eher gesagt, dass da Leute aus der zweiten Reihe trotzdem Druck machen. Das war ja gestern der Fall. Es ist eher so, na klar, wenn du jetzt die ganze Zeit die anguckst, wie hat Burke es gemacht gegen Frankfurt, gegen Stuttgart, dass dann irgendwann so ein Taktikfuchs wie Dieter Hecking da auf die Idee kommt, ja, lass uns das mal ganz anders machen, um ihn hier heute zu verteidigen. Also das erwarte ich auch irgendwo in der Bundesliga. Ich erwarte aber genauso von Werder Bremen und von Ole Werner, und da bin ich mir auch sehr sicher, dass sie das hinbekommen werden, dass sie auch darauf wieder Antworten finden. Mhm. Also Ole Werner hat es gestern nicht genauso gesagt, aber so ein bisschen umschifft, und das ist eigentlich das Schönste, so seine Wortlaut, eigentlich das Beste, was passieren kann, dass du halt nach einem Spiel ganz, ganz viel hast, was du verbessern kannst. Also der wird heute in der Taktiksitzung 40.000 Beispiele haben, wie es besser laufen kann, aber dass du trotzdem 3 Punkte bekommen hast. So, das heißt, du hast weiter ein gutes Gefühl, du kannst sagen, hey Leute, wir haben es trotzdem geschafft, Glückwunsch an die Moral, aber das und das geht besser, um in der nächsten Woche eine noch bessere Leistung zu zeigen.
Mhm. Jan-Peter aus Hoppegarten nimmt Duxch in den Blick und schreibt, Duxchi, lieber Marvin, was machst du mit den vielen hundertprozentigen Chancen? Ist es gut, dass sich sein Vertrag verlängert hat? Ich weiß es nicht. Naja, wir kennen ja die Stimmen derer, die sich immer wieder an Duxchi reiben. Er hatte gestern früh die Chance zur Führung in der 5. Minute. Grundsätzlich findest du auch, dass er zu viel hat liegen lassen gegen Bochum?
Die Chance am Anfang, die hat er schon tatsächlich, das kann er besser. So, da müssen wir überhaupt gar nicht drum herum reden. Das ist halt, gehört auch zu weit dazu. Das ist die 5. Minute. Also wenn es da früh 1-0 steht, keine Ahnung, wie läuft das die ganze erste Halbzeit auch dann komplett anders. Ne? Also das war halt die große Werder-Chance, irgendwie sofort irgendwie das ganze Weserstadion zum Explodieren zu bringen. Das hat er ein bisschen leichtfertig gestern liegen lassen. Dafür finde ich, vor diesem Abseitstreffer halt, macht das eigentlich sehr, sehr clever, macht's gut, steht gut im Raum, nimmt den Ball gut, ist sehr, sehr kalt, schnell. Also das, da kann man ihm wenig vorwerfen. Es war aber, du hast es ja vorhin schon mal zusammengefasst, gestern nicht nur nicht sein Tag. Ich fand, wie gesagt, Oliver Burke-Tags war es auch nicht. Jens Day meiner Meinung nach auch mit einem komischen Auftritt total bemüht, aber gar nicht so körperlich präsent, wie man es eigentlich bei ihm gewohnt ist. Also da waren gestern 3, 4, 5 Leute nicht am absoluten Maximum. Aber wie gesagt, solche Tage gab es auch mal, kann es auch mal geben, dass man da jetzt wieder auf die Verlängerung raus ist. Ja, ist mir, ich verstehe den Punkt dahinter, aber er ist mir ein bisschen zu einfach nach einem Spiel.
Sein Vertrag hat sich ja dank einer Klausel automatisch um 1 Jahr verlängert. Er selbst sagt dazu, er habe noch Luft nach oben. Was glaubst du denn, woran wird er arbeiten wollen in den nächsten Monaten?
Ja, also es wurde ja schon mal so ein bisschen offensichtlich, dass er halt natürlich an vielen Punkten arbeiten möchte, dieses Thema Körpersprache, ne? Das ist ja eigentlich auch das, glaube ich, was viele Fans an ihm ja nicht so gerne sehen, also dass der Mann Fußball spielen kann und dass der ein gutes Auge hat, einen guten Abschluss haben kann. Ich glaube, das bezweifelt tatsächlich keiner. Es geht natürlich viel um diese Sachen, dass die alte Leier mit, der geht nicht zum Kopfball hoch und der ist ein bisschen zu langsam vielleicht, der meckert seine Mitspieler zu häufig an. So, das weiß er auch, das ist ihm, glaube ich, auch bewusst. Es ist halt immer so, Und jetzt gestern nach dem Abseitstreffer hat er da auch wieder irgendwie Richtung Fans ein, zwei Gesten gemacht. Wir konnten leider danach mit ihm nicht reden, sonst hätte ich es versucht, irgendwie für euch herauszufinden, was genau er damit gemeint hat. Nach Kiel war es ja eher so eine Geste zu sich selbst. Hey, Marvin, sei mal ein bisschen ruhiger und motz nicht so viel. Gestern wirkte es ein bisschen anders, ohne dass ich das jetzt genau zu 100% verifizieren kann. Wie gesagt, es ist und bleibt irgendwie immer eine komische Situation rund um ihn. Aber ich fand die letzten Wochen, besonders das Spiel gegen Frankfurt, auch in Stuttgart phasenweise, hat das mit Berg zusammen vorne gut gemacht. Gestern war es nicht sein Spiel, absolut nicht. Gibt es nicht viel schön zu reden. Aber er ist, dass er trotzdem eine gewisse Qualität hat und dass es erstmal gut ist, dass sein Vertrag sich verlängert hat. Egal, was darüber im Sommer hinaus passiert. Selbst wenn er dann gehen sollte. Aber es ist deutlich besser, dass Werder das Schicksal selber in der Hand hat und entscheiden kann, hey, machen wir den noch zu Geld in dem Sinne oder behalten wir ihn hier? Oder wie sieht's aus, als wenn man jetzt darauf angewiesen wäre oder wieder sagen müsste, ach du Marvin, super Zeit hier, aber jetzt lassen wir dich ablösefrei gehen. Also dementsprechend, egal wie es weitergeht, dass der Vertrag sich verlängert hat, ist meiner Meinung nach erstmal ein gutes Zeichen.
Und was auch ein gutes Zeichen ist, ist dann doch die Breite des Kaders. War ja auch vielfach in den Kritikpunkten so aufgeführt, dass es hieß, naja, da haben wir irgendwie falsch aufgestellt, beziehungsweise die Verantwortlichen von Werder. Gestern dann das, was wir häufig in der Saison nicht hatten, wirklich, wir konnten aus dem Vollen schöpfen. Die Unterschiedsspieler sind von der Bank gekommen, Leo Bittencourt, Justin Ginmar, Marco Grüll. Damit sind wir nochmal bei dem Dreierwechsel. Was konnten jetzt denn die drei einbringen? Also du hast schon gesagt, Justin Ginmar, das Tempo natürlich, was das neue Sturmduo aus Duxch und Berg vielleicht nicht vermochte. Bei Leo Bittencourt sehe ich ja einfach immer diese Giftigkeit, die er nochmal so als Unterschiedsspieler dann aufs Feld bringen kann.
Ja, absolut. Wie gesagt, ich fand es gestern sehr, sehr deutlich spürbar, dass halt sich mit Ginmar und Grüll vorne was in dem Sinne verändert hat, dass beide sehr die Tiefe gesucht haben. Ne? Also das ist ja sonst eher so, Marvin Duxch kommt halt sehr gerne ein bisschen entgegen, möchte ganz gerne den Ball im Fuß haben, um den dann selber zu verteilen und Berg ist dann derjenige, der die ganze Zeit drauf lauert, ja alles klar, und schlag einfach den Ball lang und ich laufe schon hinterher. So, und gestern dadurch fehlte so ein bisschen noch eine zusätzliche Tiefe im Spiel und das fand ich, haben Grüll und Ginmar beide sehr, sehr gut gemacht. Man muss allerdings auch dazu sagen, Tobi Escher hat es ja vorne in seinem Statement ganz gut gesagt, die kamen natürlich auch in eine Phase, wo man Bochum anmerkte, dass die müder wurden. So, dass es echt anstrengend war, was sie die erste Stunde geleistet haben, dass die halt so hoch verteidigt haben, dass sie immer wieder angelaufen sind. Und dementsprechend hatte Werder zu der Phase auch einfach mehr Räume. So, das kann sein, dass das Berg und Duxch auch ausgenutzt hätten. In dem Sinne waren jetzt Ginmar und Grüll die Nutznießer, die da so ein bisschen vielleicht die Arbeit der Vorigen dann ausnutzen konnten. Und das gehört halt auch dazu. Es gab mehr Räume, die wurden dann dementsprechend aber auch besser angespielt.
Wer seine Räume auf jeden Fall immer gut im Griff hat, ist Marco Friedl. Da kam ein weiteres Bekenntnis zum Verein am Karfreitag. Also ich muss ja sagen, dieses Osterwochenende läuft einfach gut für uns. Er hat nämlich seinen Vertrag proaktiv verlängert. Zur genauen Laufzeit wurden keine Angaben gemacht, aber bei der Deichstube bei uns ist von 2028 die Rede. Das ist so eine Zahl, die hinter den Kulissen offensichtlich wabert. Ist ein starkes, wichtiges Zeichen. Welchen Effekt hat das jetzt auf die Mannschaft und auch auf den Verein?
Genau, also das kann man erstmal soweit sagen. Das, was wir gehört haben, ist, dass der Vertrag um dann ja 3 Jahre verlängert wurde bis 2028. Hatte davor noch Vertrag bis zum Sommer 2026. Jetzt gibt es sozusagen neues Papier ab diesem, ja, ab jetzt sozusagen laufen bis zu 28. Ist ein super wichtiges Signal. Er ist der Kapitän. Wir haben in den letzten Wochen hier schon häufiger nach seinem Comeback, jetzt auch nach seiner längeren Verletzung drüber gesprochen, ja, wie unglaublich er Werder gefehlt hat. Also es dürfte ja mittlerweile, gibt es ja Millionen Texte zu, den Punkteschnitt mit Marco Friedl, den Punkteschnitt ohne Marco Friedl, die Gegentore, die man ohne ihn kassiert hat. Das gestern, ich fand, er war auch in der ersten Halbzeit, wie seine Kollegen, nicht zu 100% auf dem Platz. So ein bisschen beispielhaft sein Rückpass da, wo er fast ein Eigentor gemacht hätte, wo er da Michael Zetter auf dem falschen Fuß erwischt. Er wirkte da so ein bisschen nicht ganz stabil. Er hat sich aber deutlich gesteigert und das ist für mich ja das Beispielhafteste einer Führungspersönlichkeit auf dem Platz, dass du auch merkst in der ersten Halbzeit, oh, mir persönlich ist auch nicht so viel gelungen, aber umso besser, umso stärker komme ich aus der Pause wieder raus. Mit dem absolut krönenden Abschluss dieser Grätsche da in der 90. Minute. Also ich habe das Weserstadion abseits von einem Tor selten so laut erlebt. Also mit Marco Friedl Sprechchören und alles. Auch daran kann ich mich sehr, sehr lange nicht mehr dran erinnern, dass ein Spieler, besonders ein Innenverteidiger, ja mit Sprechchören durchs ganze Weserstadion begleitet wird. Wir haben ihn danach im Interview gehabt, haben ihn darauf angesprochen und er grinste sofort und sagte, ja, also ich kann mich nie dran erinnern, dass ich jemals Sprechchöre bekommen hat. Und dann guckte er so kurz nach unten und sagte, das war schon sehr, sehr geil.
Ja. Ich sag, ja, die Aktion war aber auch sehr, sehr geil. Also ja, ganz viel Fanliebe gestern für Marco Friedl. Und man muss auch sagen, es kam auch ganz viel Liebe vom Trainer. Ole Werner hat sich nämlich zur Vertragsverlängerung von Marco Friedl in der PK geäußert. Und wir hören mal rein, wie sich das dann anhört, wenn der Trainer leidenschaftlich wird.
Marco, natürlich. Ich glaube, jeder verfolgt ja auch seine Entwicklung in den letzten Jahren. Er ist mittlerweile ja schon sehr lange hier im Verein, ist auf dem Platz ein absoluter Fixpunkt. Jemand, an dem sich die Mannschaft orientiert, der Mannschaft sehr, sehr viel Stabilität gibt, ist neben dem Platz in diese Rolle als Kapitän, glaube ich, in den letzten Jahren bravourös hineingewachsen, füllt das ja so aus, wie man sich es besser nicht vorstellen kann. Und deshalb sind wir insgesamt alle, glaube ich, sehr froh, er, glaube ich, auch, dass man zusammengefunden hat und dass der Weg weitergeht.
Also, das klare Bekenntnis und die Referenz des Trainers. Was Marco Friedl für das Spiel tun kann, haben wir gerade besprochen. Hat er einmal mehr unterstrichen gegen Bochum. Er ist halt da, wenn es drauf ankommt. Ja, und das muss ja auch schon seinerseits eine sehr tiefe Liebe zu Werder sein. Denn jetzt mal Hand aufs Herz, er hätte doch sicherlich einige andere Optionen auch gehabt.
Ganz sicherlich, aber er hat es gestern danach nochmal betont, Werder war immer sein erster Ansprechpartner. So, wir haben es ja auch schon seit 2-3 Wochen berichtet, dass die Gespräche sehr, sehr gut laufen, ne, dass es sehr frühzeitig da in Richtung Vertragsverlängerung geht. Und natürlich weiß er auch, dass er nochmal was anderes erreichen könnte. Er ist jetzt aber allerdings auch schon so lange hier im Verein, er fühlt sich in Bremen pudelwohl. Er hat halt seit 3 Jahren jetzt diese Rolle als Kapitän, das ist natürlich für ihn auch eine Ehre. Ich meine, dieser Mann ist jetzt noch nicht irgendwie 32 oder was sowas, ne? Der ist 27 Jahre alt. Ist hier super jung Kapitän geworden. Und das hat ihm damals, das hat er rund um diese Vertragsverlängerung auch nochmal klar gemacht, es dauerte so ein bisschen für ihn, in diese Rolle reinzuschlüpfen. Das war eine Neuigkeit. Er fühlte sich ein bisschen sehr, sehr jung dafür. Mittlerweile hat er sie aber absolut angenommen, ist, wie gesagt, der Führungsspieler mit in diesem Kader und super, super wichtig, kann man echt nicht genug betonen. Und dementsprechend, glaube ich, ist für ihn jetzt so ein bisschen klar, ich habe das hier alles vorangeschoben. Ich bin in die zweite Liga mitgegangen, wir sind aufgestiegen, wir haben jetzt hier 2 Jahre lang okaye Saisons in der Bundesliga gespielt. Ich möchte jetzt mit Werder nochmal diesen allerletzten Schritt erreichen. Er hat es gestern gesagt, ich möchte, dass hier irgendwann mal wieder die ganz, ganz großen Gegner unter der Woche herkommen. Und das ist, glaube ich, sein großes Ziel, dass er jetzt mit Werder diese Reise, die er seit 7-8 Jahren angetreten hat, auch vergolden möchte.
Wenn der Österreicher Hunger hat, gib ihm Kaiserschmarrn oder Europa. Also hoffen wir mal, dass das so aufgeht für Marco Friedl und für uns alle. Ich würde gerne mit dir bei den Torschützen sprechen, mit Schweizer. Liefert in der 80. Spielminute ab. Ostern ist ja auch so ein bisschen das Fest der Erlösung. Ja, mit einem kuriosen Tor. Denn man muss ganz klar sagen, es war nicht gleich klar, ob der Treffer zählen würde. Abseits war angezeigt, aber nach dem VAR-Check zählte dann das Tor. Wittek lag am Boden, hat das Abseits aufgehoben damit. Und Yannick aus Hennef schreibt dazu, das Tor von Weiser fand ich kurios. Als es für uns gegeben wurde, musste ich an Anfang des Jahres denken. Da haben wir im Nachspieldeich hier viel über die Schiri-Leistung diskutiert. Es fiel dann irgendwann die Aussage, dass sich im Laufe der Saison die Schiedsrichterentscheidungen ausgleichen. Vielleicht trifft das gerade zu, denn es hätte meines Erachtens nach auch gepasst, wenn es wegen Foulspiels abgepfiffen worden wäre. Ja, wie hast du die Szene gesehen? Hecking hat sich in der PK ja auch nochmal dazu geäußert.
Genau, Dieter Hecking hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er hat, bevor überhaupt irgendein Journalist ihn nachfragen konnte, die beiden Trainer machen ja immer erstmal ihr eigenes Statement und dann gibt es Nachfragen auf der Pressekonferenz, hat er ganz zum Abschluss seines Statements gesagt. Und wer nochmal irgendwas Führungstreffer zum Siegtreffer von Bremen wissen möchte, ist für mich weder Abseits noch Foulspiel, alles regulär. Wer bin ich jetzt, Dieter Hecking zu widersprechen? Also das wäre jetzt der falsche Ansatz, glaube ich. Wie gesagt, Abseits war es dann nicht, auch wenn es kurios war. Ich hätte auch, von meinem Blick aus im Stadion war ich mir auch sehr sicher, nicht nur weil der Assistent die Fahne gehoben hat, nee, der wird einen Schritt im Abseits gestanden haben. Das war es am Ende nicht und Foulspiel, ich verstehe den Ansatz, kann man drüber diskutieren, aber auch meiner Meinung nach ist das kein Foulspiel vorher. Also war es dann ein regulärer Treffer. War natürlich ganz komisches Gefühl, dass das so lange gedauert hat alles. Ne? Also das war der entscheidende Moment des Spiels und es standen da alle 4-5 Minuten rum. Ne? Und traute sich keiner so wirklich zu feiern. Dadurch, dass halt diese Fahne auch schon so früh oben war, ist ja eigentlich auch der Jubel sofort im Keim erstickt. Dafür war natürlich dann die Explosion, als der Schiedsrichter dann auf den Punkt gezeigt hat, umso größer. Und das hat danach eigentlich ganz schön, haben jeder, mit dem wir gesprochen haben, Amos Pieper hat es auch nochmal gesagt, egal, ob das dann jetzt wegen VAR ist oder nicht, natürlich ist es gewöhnungsbedürftig. Siegtreffer ist Siegtreffer und die Emotion dadurch, dass eigentlich jeder Spieler auch damit gerechnet hat, ja, der wird eh nicht zählen, irgendwie wird er mit der Fußspitze im Abseits gestanden haben, sagte er, war es eigentlich nochmal wie eine neue Gefühlsexplosion. Also es war trotzdem wie ein richtiger Torjubel.
Also es hat sich richtig schön angefühlt, auch bei uns. Vielleicht kleines Anekdötchen aus meinem Leben. Wir sind hier gerade mit mehreren Familien auf einer Finca, hatten 2 iPads laufen, das eine draußen, das andere drin. Das draußen war Konferenz, das drinnen Werder. Wir natürlich alle vor Werder. Meine Freundin allerdings hat dann die Konferenz geguckt und die waren irgendwie 10 Sekunden schneller, verrückterweise. Sie kam dann mit einem Ratschlag ins Wohnzimmer rein und wir wussten, okay, alles klar, die Entscheidung ist gefallen. Und ich glaube, ich habe noch nie in einem Urlaub so einen Jubel gehört. Also bei uns war es zwar spät, aber intensiv. Von daher kann ich gut mitleben. Nochmal einmal zu Mitch Weiser vielleicht. Der hatte generell nicht seinen besten Tag. Hat ja auch eine gelbe Karte bekommen. Hatte auch, ich glaube, so um die 30. rum eine Diskussion mit Jens Day. Mhm. Was war denn da eigentlich genau los?
Man merkte ihm an gestern, dass Mitch Weiser, hat es ja nach dem Spiel eigentlich auch schön am Sky-Mikrofon gesagt, ja, also wirklich richtig doll zufrieden bin ich heute nicht. Ne? Ist eigentlich ein anderer Anspruch, den wir an uns selbst haben. Dieser Mann spielt halt einfach unvorstellbar gern Fußball. So, und auch unvorstellbar gerne guten, schönen Fußball. Von hinten heraus, flach. Das hat gestern in vielen Situationen nicht gepasst. Und da gab es vorher eine Szene, wo er gerne den Ball von Jens Day bekommen hätte, der aber sich nochmal nach hinten umgedreht hat, den wieder nach hinten gespielt hat, dann kurz danach gab es einen Ballverlust und ich glaube irgendwie ein Foulspiel und da hat sich mit Schweizer Stay nochmal geschnappt und einfach nur eine kurze Diskussion mit ihm geführt und ich glaube einfach nochmal mehr gesagt, hey Leute, wir können doch Fußball spielen, lass uns darauf beharren, dass wir das weitermachen. Und es war gestern, du hast es so schön gesagt, ja, Weiser hatte auch lange Zeit nicht seinen besten Tag und man merkt natürlich Werder an, man kann über Duxch und Berg reden, ist richtig, aber Schmied und Weiser, wenn die beiden nicht im Spiel sind, und das waren sie die ersten 60 Minuten nicht, dann leidet natürlich das Werder-Spiel absolut. Das sind die beiden großen Unterschiedsspieler, meiner Meinung nach. Gestern in den Katakomben kam eigentlich, ja, kann man aus dem Loben und Schwärmen rund um Mitch Weiser gar nicht mehr raus. Also egal, mit wem ich da gesprochen habe, Romano Schmied hat gesagt, er ist mit der beste Spieler, mit dem ich je gespielt habe. Amos Pieper hat ihn Unterschiedsspieler genannt. Also Ole Werner hat ja letzte Woche nach dem Stuttgart-Spiel schon bei DAZN ja ein unglaubliches, für Ole Werner-Verhältnis ein unglaubliches Liebesplädoyer über Mitch Weiser gehalten. Dieser Mann ist unglaublich wichtig und jetzt nicht nur wegen diesem Treffer gestern, sondern allgemein merkt man, und das hat er gestern, hat er sich auch gesteigert in der zweiten Hälfte. Und in den meisten Fällen läuft es parallel, steigert sich Weiser, steigert sich Werder.
Schönes Gleichnis, wie ich finde. Lass mal jetzt das tun, was dieser Tage besonders Spaß macht, auf die Tabelle schauen. Europa ist nur noch 2 Punkte entfernt, die Champions League 4 Punkte. Marco Friedl träumt bereits von europäischen Nächten und großen Gegnern im Weserstadion. Und da steigt Jakob mit ein. Er hat sich nach längerer Zeit mal wieder gemeldet, wie er selbst sagt, denn er steckt in seiner Doktorarbeit. Du, was auch immer für ein Doktor das wird, erstmal viel Erfolg dabei. Jakob, bitte. Du hast genau in deiner Sprachnachricht gleich mehrere Themen in den Blick genommen, hast dich aber auch zu Europa geäußert. Wir hören mal rein.
Nach den Reaktionen der anderen Werder-Fans, die sich irgendwie sehr zurückhaltend gezeigt haben in dem Thema Europa, nee, sorry, da gehe ich nicht mit. Ich sage jetzt nicht, dass wir es auf jeden Fall schaffen, also ich hoffe es natürlich, aber sorry, das muss man wollen als Fan, finde ich. Was gibt es denn Geileres, als dass man endlich mal wieder unter der Woche ein Spiel von Werder Bremen unter Flutlicht im Weserstadion angucken kann gegen, keine Ahnung, FK Töbe oder Athletic Bilbao oder was auch immer, da träumt man doch von. Das wollen wir doch alle, deswegen bin ich als Fan da eigentlich voll mit dabei. Und kleiner Seitenhieb, seid nicht zu nordisch zurückhaltend. Ich finde, man kann wirklich sich, wenn es klappen sollte am Ende, mit vollem Umfang darüber freuen, dass er da nächstes Jahr hoffentlich wieder europäisch spielt.
Also Jakob appelliert hier nochmal an alle zweifelnden Fans, die Europa nicht in den Mund nehmen wollen, mit mehr Kraft dran zu glauben. Dürfen wir uns das jetzt auch rausnehmen, nachdem sich die Mannschaft innerhalb weniger Spiele auf den 7. Tabellenplatz katapultiert hat, Bjarne?
Ich kann erstmal, das ist wichtig zu betonen, jeden da draußen verstehen, der natürlich ein bisschen abergläubisch ist oder irgendwie ne, alles sowas mitbringt und es Werder spielt seit so vielen Jahren nicht mehr europäisch. Ich kann jeden nachvollziehen, der da ein bisschen nervös wird und sagt, hey Mensch, das Wort Europa und dann wird das wieder als Druck und auf die Mannschaft. Ich kann das verstehen, aber ich fand es eigentlich, Jakob hat es sehr, sehr schön gesagt, es ist doch der Grund, warum wir den ganzen Spaß hier mitmachen. Also sowohl wir als Medienschaffende, sowohl die Spieler, die Mannschaft, alle Fans da draußen, wir sind doch nicht Fans von einem Verein geworden oder haben uns diesen Job ausgesucht, weil wir Lust haben, jedes Jahr irgendwie rund um den 9., 10., 12. Tabellenplatz zu arbeiten, zu leben, zu feiern, zu spielen. So, das ist doch das Schöne im Leben und das hat doch Jakob ganz toll gesagt, es geht doch um was richtig Tolles. Und man kann es ja trotzdem so wertschätzen, dass man schon sagt, Werder hat jetzt schon eine 3 Punkte bessere Saison gespielt als im vergangenen Jahr. So, die spielen einer der besten Saisons, ja wahrscheinlich seit eben 15 Jahren. Nicht nur punktetechnisch, sondern auch von der Leistung, von der Konstanz, alles das. Und das, ich glaube auch nicht, dass das in der Nachbetrachtung irgendwie leidet, wenn die es jetzt am Ende nicht schaffen sollten. Aber es sind jetzt noch 4 Spiele, du hast es eben aufgezählt, es sind 2 Punkte zum Tabellenplatz 6. Egal, was jetzt heute Sonntag noch passiert, diese 2 Punkte bleiben erstmal. Also wenn man nicht jetzt darüber spricht, wann soll das denn dann passieren? So, man kann ja trotzdem mit dieser Zurückhaltung das trotzdem so einordnen und sagen, hey Leute, wir versuchen alles, was irgendwie möglich ist. Wir können nichts versprechen. Da gibt es auch eine sehr namhafte Konkurrenz. Borussia Dortmund als Beispiel, die aus der Champions League rausgeflogen sind, für die es um alles geht. Die müssen international spielen. Das ist sonst, da geht der Aktienkurs aber sowas von in den Keller, wenn die nicht international kommen. Diesen Druck hat Werder ja überhaupt gar nicht. Man kann sagen, aber wir geben alles. So, mit eurer Kraft zusammen, nächste Woche wieder Heimspiel St. Pauli. Lass uns nochmal alles mobilisieren und entweder klappt es dann oder halt nicht, aber wir versuchen es zumindest. Und das ist so das Einzige. Ich verstehe jeden Verantwortlichen. Gestern wollte ja auch keiner wieder das Wort Europa in den Mund nehmen. Das war eher so, wir bleiben bei uns, wir wollen weiterhin, ihr schreibt das eh alles, lasst uns unsere Arbeit machen, wir wollen nicht drüber reden. Ist auch in Ordnung, ich kann das verstehen, aber Jakob hat es schön zusammengefasst. Also das ist doch der Grund, warum wir das alles hier machen.
Bjarne Vogt, ich habe das mitgeschnitten und das wird die nächste Motivationsrede in der Kabine sein. Ich hoffe, Ole wird das zur Beschallung nutzen, ja, bevor es rausgeht aufs Feld. Ich bin total bei dir, genau. Es ist so eine Herzensangelegenheit. Ich verstehe das Understatement und die Zurückhaltung. Und zeitgleich, denke ich auch, müssen wir diese Emotionen auch nutzen, ja, um vielleicht da noch mehr aufs Feld zu bringen, wenn da überhaupt noch Luft nach oben ist. Philfried Fritschkock aus Mexiko schreibt, übrigens Mexiko, ne? Ich meine, wir sind jetzt schon hier weltweit vertreten, also mehr geht ja wohl nicht.
International, unglaublich, ja. Also liebe Grüße.
Ja, genau, hola nach Mexiko. Also er schreibt nochmal und bringt einen ganz spannenden Aspekt noch mit rein. Ich kann die Kommentare nicht verstehen, wenn Fans sagen, Werder wäre noch nicht bereit für Europa. Im Endeffekt bist du nie bereit für die Umstellung auf eine Dreifachbelastung. Werder wird keinen europageeigneten breiten Kader haben, solange man sich nicht für Europa qualifiziert. Sollte man sich im Endeffekt qualifizieren, werden Fritz und Niemeyer schon noch den ein oder anderen zusätzlichen Spieler holen müssen. Ja, es ist doch ein interessanter Punkt. Also erst der eine Schritt und dann der nächste. Klare
natürlich, natürlich, oder? 100%. Also du wirst niemals einen europafähigen Kader dir zusammenbasteln, ohne dass du da gespielt hast. So, das gehört einfach dazu. Ne? Und es ist halt für Werder anders als für alle anderen Mannschaften, die jetzt vielleicht mal ein Jahr lang nicht in Europa waren oder seit vielen Jahren dort beständiger Gast sind. Natürlich ist das dann eine Riesenumstellung erstmal. Und ich verstehe, dass das Beispiel Heidenheim natürlich aktuell so ein bisschen abschreckt, ne? Weil man halt sieht, hey, die sind das erste Mal dahin gekommen und dann im nächsten Jahr kämpfen die gegen den Abstieg, steigen vielleicht sogar am Ende des Tages ab. Ich verstehe das. Ich glaube aber, dass Werder trotzdem aus einer anderen Ausgangssituation als Heidenheim kommt. Als gesamter Verein, von der Größe her, von der Struktur, auch von dem Kader her. Man darf nicht vergessen, Heidenheim hat eine Übersaison gespielt und hat danach erstmal die Hälfte der Säulen dieser Mannschaft verloren. So, ich glaube nicht, dass das hier in Bremen verliert. Dafür ist ja unter anderem das Beispiel Marco Friedl so wichtig, dass einer der Leistungsträger langfristig sich an den Verein gebunden hat. Es haben alle Leistungsträger sehr, sehr langfristige Verträge. Das bedeutet nicht, dass jeder im Sommer hier bleibt und es bedeutet auch nicht, dass selbst wenn sie Europa schaffen, jeder hier bleibt. Aber diese Mannschaft an sich hat erstmal ein festes Gerüst. Man hat einen Trainer, der definitiv nächste Saison weiterhin hier sein wird. Also das sind ja alles erstmal positive Grundsachen. Und dementsprechend, natürlich würde das ganz viel mit sich bringen. Und es wäre ein Sommer, wo genau diese beiden genannten Personen, Clemens Fritz, Peter Niemeyer, gefordert wären, in der Breite des Kaders und auch in der Spitze der Qualität etwas zu machen. Aber nochmal, das wäre doch einer der schönsten Aufgaben für diesen Verein. Also ich verstehe immer diese Angst und diesen Respekt davor nicht. Na klar kann alles schief gehen, aber das ist doch viel schöner, es zumindest mal in Europa mit probiert zu haben. Also das ist doch der Grund, warum man Fan dieses Vereins geworden ist, weil man mit Werder Bremen international solche Abende erleben möchte. Und das ist für mich ein bisschen, ich verstehe jeden, der Angst um diesen Verein hat, das ist ja einfach nur Sorge und das ist menschlich, aber ich würde da an jeden appellieren, freut euch darüber, wie es aktuell läuft, habt Lust darauf und wenn es am Ende nicht klappt, seid nicht so bestürzt, Werder hat trotzdem eine gute Saison gespielt und keine Sorge, ich glaube, wir in der Deichstube können das dann auch vernünftig einschätzen, dass die Saison trotzdem gut gelaufen ist, aber lasst uns doch Lust daran haben, an diesen Gedankenspielen, dass es wieder international kommen kann.
Die Osterpredigt kommt heute von Bjarne Vogt, ja. Ich finde es super, also das ist echt dein Thema, ich merke das gerade, da ist so viel Leidenschaft drin und du hast einen Bruder im Geiste, der heißt David und kommt aus Köln, der hat nämlich auch gerechnet und bei ihm kommt folgende Erkenntnis raus. Ich habe mir mal erlaubt, die Restprogramme der Teams von Platz 9 bis 4 anzuschauen und dann rollte bei mir plötzlich der Hype-Train aus dem Bahnhof. Wenn man mögliche Ergebnisse sämtlicher Teams aus dieser Tabellenregion stumpf und ohne große Überraschung vorhersagt, dann geht es auf einmal für uns um die Champions League. Ich erlaube mir ab jetzt nicht mehr mit der Conference League zufrieden zu sein und in diesem Sinne, Vorsicht an der Bahnsteigkante, der Hype-Train rollt. Ja, also da ist sie noch einmal, die Euphorie, vor der alle immer ganz bremisch waren. Warnen. Nehmen wir so mit, machen wir jetzt mal einen Punkt dran, bevor du auch noch die Ostermontagspredigt übernimmst, lieber Bjarne.
Entschuldigung, naja. Sonst immer sonntags in der Kirche, das habe ich jetzt heute mal liegen gelassen, habe ich dann gedacht, ich muss trotzdem irgendwas loswerden. Das ist dann jetzt.
Ja, ne? auch richtig und total wichtig. Ich bin total bei dir. Bevor wir den Ausblick wagen, habe ich noch einen Punkt, der von mehreren von euch als Frage reinkam. Und die gebe ich jetzt gerne mal an den Parkett-Spezialisten der Deichstube die Frage. Bjarne Vogt weiter. Carsten aus Florida, also auch hier wieder Weltliga, schreibt, unheimlich viel Drama zur Frühstückszeit für mich. Wichtig nur, dass wir gewonnen haben. Was mir mehr Sorgen macht, ist, dass nach Romano Schmid nun auch Oliver Berg auf diesen komischen roten Pflasterstein ausgerutscht ist. Ganz schön gefährlich, da sollte sich mal jemand Gedanken drüber machen. Und Max aus Tübingen schließt sich da an. Moin, liebe Deichstube, warum deckt eigentlich niemand diese Pflastersteine an der Seitenlinie mit Kunstrasen ab. Letztes Heimspiel Schmied, heute Berg. Die beiden sind böse drauf ausgerutscht, hätten sich richtig wehtun können. Wisst ihr, warum da niemand von Werder etwas unternimmt? Bjarne, ich habe mich erst mal gestern gefragt, wo kommt eigentlich plötzlich dieser Bodenbelag her? Also was ist das denn? Erzähl uns.
Berechtigte Frage, haben wir uns tatsächlich auch gestellt. Die Antwort muss eigentlich lauten, dass Werder sehr, sehr lange, viele Jahre über die Seite kein Fußball gespielt hat. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass der irgendwie die letzten Jahre auch schon da war oder so da war. Es ist jetzt wirklich auffällig gewesen, besonders bei Berg jetzt gestern die Szene, besonders Schmid, der ja sogar zweimal da damals ausgerutscht ist gegen Frankfurt. Wir werden es jetzt nochmal in die Spur gehen. Aktuell habe ich noch keine Antwort drauf, aber wir haben uns das schon auf unseren großen Deichstubenzettel geschrieben, da mal bei Peter Niemeyer oder Clemens Fritz die Woche nachzuschauen. Fragen, warum denn das eigentlich nicht abgedeckt wird. Also es ist natürlich, muss man dazu sagen, klar, fahrlässig, jetzt nicht nur aus Werder-Sicht, sondern egal welcher Spieler da ist. Es gibt ja auch mal einen knackigen Zweikampf an der Seitenlinie, wo plötzlich nochmal einer, zwei, drei Meter fliegt. Und klar, wenn du da dann auf so ein Pflaster drauf fällst, also das kann schon richtig böse enden. Ist es jetzt zum Glück aktuell noch nicht, deswegen hier dreimal auf Holz geklopft, dass es so weitergeht. Aber die Frage habe ich für mich mitgenommen. Mhm. Ich hoffe, sie dann entweder im nächsten Podcast oder wenn ich das nächste Mal hier zu Gast bin, zu beantworten. Wahrscheinlich hat es irgendwelche Gründe, lass es werbetechnische Banden sein, die da irgendwie frei präsentiert werden müssen. Irgendwas in die Richtung wird es sehr wahrscheinlich werden. Aber natürlich sollte, egal ob Werbung hin oder her, es niemals auf Kosten der Gesundheit der Spieler gehen. Aber lass uns da das finale Statement nochmal abwarten. Vielleicht hat es auch einfach irgendjemand eine Plane dort nicht hingelegt, die er hinlegen sollte. Und plötzlich liegt die da im nächsten Spiel wieder. Manchmal sind es ja die kleinen Dinge im Leben.
Also in den kommenden Tagen der große Weserstadion-Bodencheck bei der Deichstube. Ja. Verpasst das auf keinen Fall. Werden wir bestimmt liefern, bevor es dann nächste Woche Sonntag 17:30 gegen St. Pauli zu Hause geht. Jan aus Berlin und aus dem Zug dorthin hat uns viel geschrieben. Hier ein Auszug. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Sieg sehr viel Kraft und Vertrauen auf die eigene Stärke mit sich bringt und nochmal ein Weckruf für die kommenden Aufgaben war. Du bekommst in dieser Liga nichts geschenkt und von alleine läuft es bei keinem Team. Gerade fürs nächste Heimspiel gegen St. Pauli bin ich sehr optimistisch, dass jetzt nochmal alle Sinne geschärft sind und wir niemanden im Vorbeigehen aus dem Stadion schießen. Pauli rangiert auf Tabellenplatz 15, hat am letzten Spieltag Holstein Kiel geschlagen, davor unentschieden gegen Gladbach gespielt. Auf welchen Gegner können und müssen wir uns denn da jetzt einstellen? Du hast ja so ein paar Worte schon gemacht.
Wie gesagt, Pauli ist für mich eine Mannschaft, es ist natürlich jetzt noch abzuwarten, wie sie jetzt heute gegen Leverkusen spielen, aber sehr, sehr wahrscheinlich. Die haben jetzt ein kleines Polster auf die, auf den Relegationsplatz mit Heidenheim. Ich glaube, dass da, dass sie nicht mehr in Abstiegsnöte kommen, auch wenn es nächste Woche jetzt noch tabellarisch noch nicht oder rechnerisch noch nicht fix sein wird. Die stehen super hinten drin, haben ja nicht umsonst ja auswärts schon echt ein paar Überraschungssiege. In Stuttgart kann ich mich dran erinnern, in Freiburg haben sie gewonnen. Also haben eine super Defensive, sind vorne dafür meiner Meinung nach, den fehlt so ein bisschen dieser letzte Abschlussstürmer, ne? Jojo Eggestein unter anderem, der Ex-Bremer ist ja da, der ein, zwei Tore gemacht hat, aber so richtig in der Saison ist der meiner Meinung nach auch noch nicht drin. Also es fehlt so dieser Vollstrecker eigentlich vorne drin. Das heißt, das ist vielleicht so die größte Schwachstelle, aber dafür ist dieses Team halt sehr, sehr kompakt und wie gesagt, und kann halt hier eigentlich relativ befreit aufspielen. So, das wird ein schweres Spiel, das war es damals am Millern-Tor auch schon in der Hinserie, aber auch da, da wurde es eigentlich schön zusammengefasst. Ich glaube, gestern war das wirklich für Werder ein Sieg, den man, auch wenn man von außen vielleicht kurz danach gemeckert hat, gar nicht klein genug reden oder gar nicht groß genug reden kann. Denn das ist eine Art Reifeprüfung, hat Marco Friedl danach gesagt, dass wir in der Kabine saßen in der Halbzeit und haben uns alle angeguckt und gesagt, okay, das ist jetzt mal dieser eine Moment, wo wir herausfinden, ob wir so ein Spiel auch noch gewinnen können. So, dass wir, wenn es super gut läuft gegen Frankfurt und wir sind ab der ersten Minute die bessere Mannschaft und das Weserstadion wird zum Tollhaus, dann so ein Abend, da können die meisten gewinnen. Aber wenn du 45 Minuten lang echt wenig auf den Platz bringst und der Gegner ist super giftig und das Stadion ist schon so leicht, ja, so ein bisschen murrig, dass du es dann aus der Kabine rauskommst und so ein Spiel ziehst, das wäre der nächste Schritt, um den das hat Werder getan. Und ich glaube, dass mit diesem, was Ole Werner, was ich vorhin angedeutet habe, dass der trotzdem relativ viele Punkte hat, an denen er ansetzen kann und der Mannschaft zeigen kann, so nicht, bitte anders. Das ist eigentlich eine super Ausgangssituation, dass es hoffentlich nächste Woche dann von der ersten Minute an ein besserer Auftritt wird.
Also wir fokussieren uns auf St. Pauli, das ist der nächste Gegner und warten mal ab bis Sonntag, ob das gelingen kann, was gestern passiert ist im Weserstadion, dass nämlich Werder genau diesen Dreh in der Halbzeit hinkriegt. Aber wir hoffen grundsätzlich ja, dass sie das schon zu Beginn aufs Feld bringen, was wir da sehen wollen. Also bitte nicht immer die Fans so lange warten lassen. Und wenn euch zwischendrin was umtreibt, zwischen diesen beiden Partien, schickt uns gerne eure Stimme und Meinung rüber an die 01609821 3x die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, ihr kennt das Spielchen, lasst uns 7 und 5 Sterne Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Und ja, den Bjarne, den schicke ich jetzt Richtung, ja, was denn eigentlich? Eiersuche, Osterhase, Bett oder arbeitest du einfach weiter? Bist du Mr. Unstoppable?
Wird noch ein bisschen gearbeitet. Tatsächlich gibt auch zwei, drei Geschichten, ein paar schöne von gestern. Mit Amos Pieper haben wir länger gesprochen, da schreiben wir noch was auf und so weiter. Mitchell Weiser natürlich zum Siegtorschützen. Also kann man sich über den Tag, könnt ihr euch da draußen über ein paar Geschichten freuen. Einfach neben der Eiersuche zu Hause mal kurz in die Deichstube-App gehen, ein bisschen rumscrollen. Also ein bisschen was passiert da noch, aber ich hoffe dann auch, es kommt tatsächlich so langsam auch die Sonne im sonst verregneten Bremen raus. Also, dass ich dann irgendwann gegen frühen Nachmittag spätestens auf die Eiersuche gehen kann und ja, dann wahrscheinlich mit der Familie schön den Ostersonntag genieße.
Sehr schön, das klingt hervorragend. Diese Folge hier kam von mir aus einem Fiat Panda Mietwagen. Ich werde mich jetzt rausschälen und mich in den Tag begeben. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, lieber Bjarne. Hab noch Danke ein tolles dir. Wochenende. Das gleiche wünsche ich euch auch. Cheers vom Nachspieldeich zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es diese Podcasts so gibt. Bis dann, frohe Ostern.
Frohe Ostern, macht's gut.